Ein kleiner Hinweis, bevor es losgeht mit dieser Streamgestöber-Folge. Unser Podcast ist zurzeit nicht bei Spotify verfügbar. Das darf nicht so sein und soll nicht so sein. Und wir sind schon dran, eine Lösung dafür zu finden. Bis dahin könnt ihr Streamgestöber aber in allen gängigen Apps abonnieren. Und jetzt zur Folge. Hallo und herzlich willkommen bei Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast über alles, was man so in Deutschland Land auf, Land ab, auf dem Berg und in dem Tal streamen kann. Mein Name ist Jenny Jecke, ich bin Chefredakteurin von Moviepilot und ich bin hier nicht allein vor dem Mikro, sondern mir gegenüber sitzt Yellowstone-Fan Esther Stroh. Hallo Esther, hast du deinen Sattel geölt? Hast du das Heu in den Stall geschoben? Hast du die Pferde gefüttert? Bist du bereit für diesen Podcast?
Ich sag dazu einfach Howdy, Jenny.
Wir fragen uns nämlich schon seit langem, welche Serie beerbt eigentlich Game of Thrones, Breaking Bad oder The Walking Dead, die großen Serienblockbuster der Vergangenheit? Eine Antwort lautet Yellowstone. Die Western-Serie ist enorm erfolgreich und findet auch in Deutschland immer mehr Fans. Woran das liegt, erkunden wir in dieser Episode. Yellowstone ist jetzt nochmal ganz besonders im Gespräch, weil die ersten drei Staffeln dieser Serie bei Netflix gelandet sind und ja, erfahrungswert bei uns ist, dass es ein Rieseninteresse an dieser Serie gibt. Aber bevor wir da tiefer einsteigen in das Phänomen Yellowstone und die gefühlt 7000 anderen Serien aus diesem Universum und vor allem das Riesen-Hickhack hinter den Kulissen, weil ich sage nur, zerstrittene Showrunner, Hauptdarsteller, Gehaltsstreitereien, Drohungen mit Anwälten und, habe ich noch zwei Hinweise für euch. Und zwar erstens, abonniert und bewertet uns. Das hilft uns nämlich hier, mehr Menschen zu Streamgestöber zu locken und mehr HörerInnen zu finden. Und zweitens habe ich noch, bevor wir auf die Ranch reiten, oh Gott, ich höre auf mit diesen Western-Metaphern, brauchen so Kokosnüsse im Hintergrund.
Bitte so.
Habe ich noch einen Hinweis von unserem Sponsor für euch.
Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App, zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV, auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, sowie Magenta TV Plus, denn das Plus ist bei Magenta immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien und Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV sehen könnt. Zum Beispiel die drei neuen Spin-offs von The Walking Dead, The City, Daryl Dixon und The Ones Who Live, Fargo Staffel 5 oder Mr. Monk's Last Case. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
Yellowstone. Ich muss sagen, als ich das erste Mal von dieser Serie gehört habe, das war schon vor vielen, vielen Jahren, das war, glaube ich, die erste Originalserie, die damals bei dem amerikanischen Paramount Network im Auftrag gegeben wurde, dachte ich so, aha, wieder eine Serie für so das Rentnerspektrum an den amerikanischen Kabelfernsehens. Da spielt Kevin Costner die Hauptrolle, alle tragen Cowboy-Hüte. Was soll schon an dieser Serie aufregend, neu, spannend, aufwiegelnd vielleicht werden? Das war so 2017. Und jetzt, viele Jahre später, ist Yellowstone quotenmäßig die erfolgreichste fiktionale Dramaserie in den USA. Esther, magst du mal einem Alien, das jetzt auf die Erde gekommen ist, erklären, was Yellowstone eigentlich ist?
Jetzt kann ich endlich 5 Jahre später, nachdem ich das schon 5 Jahre tun möchte, mal allen Leuten erzählen, warum Yellowstone sich so lohnt. Was ist es? Das Witzige ist, ich habe letztens ein Interview vom Showrunner, vom Serienschöpfer Taylor Sheridan gelesen und er meinte, ja, eigentlich ist es plotless, also völlig ohne Handlung. Und dann habe ich kurz darüber nachgedacht und dachte, irgendwie hat er recht, aber irgendwie auch nicht. Denn es geht natürlich, weil man sich so schön zusammenfassen kann, um eine Ranch von einer Familie und die will ihr Land natürlich behalten und Punkt. Mehr ist eigentlich nicht drin. Sie haben ein Stück Land und viele Leute wollen es ihnen wegnehmen und sie kämpfen darum, es zu behalten. Das ist die Familie Dutton, von der ich hier rede. Die haben in Montana dieses schöne, weitläufige Stück Land mit Wäldern und Wiesen und allem, was dazu gehört, schon seit Generationen inne. Und ja, das kostet aber relativ viel in der Aufrechterhaltung und Pflege. Und der Patriarch John wird leider auch nicht jünger. Das heißt, er muss schon mal so ein bisschen gucken, wer denn da die Nachfolge antreten könnte, um das weiter in der Dattenhand zu halten. Und dann kommen natürlich viele Konkurrenten dazu, die ihm abluchsen wollen. Das sind im Laufe der Staffeln unterschiedlichste, mal aus der indigenen Bevölkerung eine Art Bedrohung, mal Banker, die ihn das abluchsen wollen, Touristen-Ressort soll irgendwie in der Nähe errichtet werden, was sie gar nicht wollen. Und so sind das halt immer unterschiedliche Ansatzpunkte und es würde außerhalb noch nicht genug gekämpft werden, wird auch noch innerhalb der Familie ordentlich gestritten.
Das heißt, ich habe da schon Game of Thrones genannt. Im Vergleich zu Game of Thrones ist durchaus möglich, weil es letztendlich um die Thronfolge geht, nur nicht um die Thronfolge von einem Königreich, sondern um die Thronfolge in einem Reich, wie es der amerikanische Traum schon im 19. Jahrhundert vorgesehen hat. Nämlich, man hat sein eigenes Stück Land, niemand kann einem da reinsprechen, man hat sein Haus, man hat sein Vieh und man hat vor allem seinen Cowboy-Hut, was ja so der Traum des amerikanischen Westens war, der dann auch im Western-Genre perpetuiert wurde. Wir sind aber hier in der Gegenwart. Ne? Wir sind nicht irgendwie im 19. Jahrhundert. Das passiert dann, glaube ich, in den Spin-offs von Yellowstone.
Genau, in den Prequels, in denen die davor spielen, hat man es dann natürlich noch mehr dieses Cowboy-Setting. Trotzdem wird Yellowstone häufig als moderne Western-Serie beschrieben, weil man schon dieses Zusammentreffen hat von alten Werten, Leuten, die auf dem Pferd sitzen und Kühe durch die Gegend treiben und modernen Einblicken wie da hat der Dattenpatriarchen halt mal einen Hubschrauber, um mal schnell irgendwo hinzukommen. Und das ist halt schon ein bisschen so ein Einblick auch in das moderne Cowboy-Leben, wie es tatsächlich jetzt heutzutage stattfindet, weil natürlich man da nicht sich nur an alte Werte klammern kann, sondern irgendwie auch mit dem modernen ein Stück mitgehen muss, um sein Land da zu bewirtschaften.
Wie würdest du denn das Ensemble kategorisieren? Ich habe ja schon gesagt, da spielt Kevin Costner mit, der wahrscheinlich der bekannteste Schauspieler von den allen ist, wo ich aber auch jetzt nicht sagen würde, das ist jemand, der die super heiße neue Serie anführt und alle denken, endlich eine neue Kevin Costner Serie. Wer spielt denn da noch mit?
Also Kevin Costner ist natürlich das Western-Urgestein, was man da so als Star-Zugpferd hat, das die Leute ranholt. Aber es gibt auch, wenn man sich die anderen Namen ansieht, schon auch, ich sage mal, Stars, die man schon mal getroffen haben da drin, aber die man vielleicht nicht sofort erkennt. Und das ist eigentlich die ideale Ausgangssituation für mich, wo man sagen kann, hier lernt man Leute noch kennen. Also, da gibt's dann natürlich noch neben John Dutton, dem Patriarchen, den Kevin Costner spielt, die drei Kinder. Eigentlich gab's mal vier. Einer ist gestorben. Dramatische Geschichte. Müsst ihr euch die Serie angucken. Zum einen Beth Dutton, die einzige Tochter. Die wird gespielt von Kelly Reilly. Ganz, ganz großartig, wunderbar gespielt mit einer Stärke und Verletzlichkeit, die ihr euch unbedingt angucken müsst. Die ist, glaube ich, am Anfang so im Banking-Bereich, aber macht gefühlt alles, was irgendwie mit Macht und mit Einfluss zu tun hat, ist aber nicht so richtig gewertschätzt von ihrem Vater, weil sie halt eine Frau ist. Das ist so ihr größtes Problem.
Vergleich Cersei Lannister liegt nah an dieser Stelle.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Man liebt sie und man hasst sie von Szene zu Szene. Und das macht es gerade so spannend, weil sie halt so eine komplexe Figur ist, die man nicht auf Anhieb, wo man sich nicht auf Anhieb dahinter stellen kann, aber sie dann doch irgendwie anfeuert, wenn sie mal für die richtige Seite sozusagen ihre ganze Macht und Kraft einsetzt, andere zu pulverisieren. Dann haben wir Casey Dutton. Das ist ein ehemaliger Soldat, hat also so ein bisschen militärischen Hintergrund, hat sich aber eher von der Familie abgewandt und lebt jetzt mit seiner indigenen Ehefrau, genannt Monica, ein Leben mit seinem Sohn Tate, etwas abseits von der eigentlichen Familienresidenz. Soll aber vom Vater immer wieder so ein bisschen ins Boot geholt werden. Ich glaube, man hat am Anfang so den Eindruck, das ist der eigentlich der Sohn, den er am liebsten so in der Nachfolgeposition hätte, aber der Blonert hat keinen Bock, was dann ungünstig ist. Wird gespielt von Luke Grimes. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Hatte davor noch nicht so viel gemacht.
Ich kenne ihn, glaube ich, nur aus American Sniper.
Ach, das weiß ich gar nicht.
Da spielt er eine, der spielt nicht das Baby aus American Sniper. Googelt das Baby aus American Sniper, ihr werdet eure Freude haben. Aber das ist so, da spielen so mehrere Menschen mit. wo man irgendwie den Namen kennt, weil er in irgendeinem Vorspann von einem Film mal zu sehen war. Aber also er hat auch so ein bisschen so Travis Fimmel-Vibes so oder so. Ja. Es gibt so eine Sparte von blonden Schauspielern. Nichts gegen blonde Menschen, ich bin auch blond. Die ein bisschen so wie Leading Men aussehen, aber wo der letzte Funke zum Star richtig fehlt. Und Luke Grimes hat doch so einen Namen. Als wurde er dafür geboren.
Ich glaube, sein größter Claim to Fame hat, dass er davor mal in irgendeinem 50 Shades of Grey Teil mitgespielt hat.
Ich glaube, er hat sogar in allen dreien mitgespielt.
Wirklich in allen, siehst du. Das
er spielt den Bruder von Christian Grey.
Okay, hat den Bruder sogar, siehst du. Das hätte ich jetzt nicht mehr abrufen können.
Frag mich nicht, wie der heißt. Grey nehme ich mal an. Elliot heißt er, laut Wikipedia, wie er das gelernt.
Ja, genau. Und dann haben wir natürlich noch das dritte Geschwisterkind im Bunde namens Jamie Dutton. Der ist ein Anwalt und nicht unbedingt die Sorte Cowboy, die man so in der Serie erwartet, sondern eher so ein schmieriger politischer Anwalt, der sich eher so durch Hintertüren seinen Weg nach vorn bahnt, gespielt von Wes Bentley. Jenny, jetzt sage ich nicht, dass ich Wes Bentley, wenn man die erste Assoziation Hunger Games habe, ist Seneca Crane mit seinem wunderbaren Bart, sondern woran denkst du, wenn du als erstes Wes Bentley hörst?
Ich denke natürlich an Plastiktüten. Ich denke an American Beauty, was sein Claim to Fame war. Die Welt ist so wunderschön. Da ist eine Plastiktüte, die ich mit meiner Mini-TV-Kamera aufgenommen habe. Siehst du nicht die wunderschöne Welt? Cora Birch.
Was hat Wes Bentley war da drin?
Wes Bentley ist der verschrobene Nachbarsjunge.
Das hab ich total verdrängt, dass er das war.
Beauty,
jetzt muss ich noch mal American Beauty gucken
einzige,
mit diesem Blickwinkel.
Womit ich ihn assoziiere. Und der vielleicht Kontext, Wes Bentley wurde dadurch schlagartig berühmt und hat dann aber Suchterkrankungen durchgemacht und ist dann auch so ein bisschen von der Bühne verschwunden. Man fragt sich, was macht eigentlich Wes Bentley? Und im Grunde hat er das dann hinter sich gelassen, auch seine Probleme, so habe ich jedenfalls die Interviews von ihm verstanden, und hat dann durch die Hunger Games dann wieder so den Weg zurückgefunden.
Ja.
Also es ist eine spannende Geschichte, deswegen freue ich mich auch immer, wenn ich Yellowstone schaue, dass Wes Bentley, dass es ihm gut geht und dass er Arbeit hat. Und ja, das ist alles, was ich zu Wes Bentley zu sagen habe.
Okay. Also das sind schon so die vier Hauptfiguren. Und dann haben wir natürlich noch wichtige Nebenfiguren. Ich nenne sie nur mal kurz. Cole Hauser spielt die rechte Hand von John Dutton, den Rip Wheeler, einen ganz bodenständigen Typen, der auch, wenn der Herr sagt, jetzt mach mal hier Gewalt, bring den mal um die Ecke, das auch tut. Monica Dutton schon erwähnt, gespielt von Kesley Ashbill, die Frau des zweiten Sohnes. Und der Sohn Tate Dutton natürlich. Und dann als letztes vielleicht noch, weil der noch ein bisschen größer wird im Laufe der Staffeln, Jimmy Hurtson, so ein Nichtsnutz-Cowboy-Helfer, der dann so in die Rodeo-Richtung geht, gespielt von Jefferson White.
Die Nebendarsteller sind aber auch immer wieder glanzvoll, finde ich. Also zum Beispiel Gil Birmingham, das ist so ein bekanntes Gesicht, der den Chief Rainwater spielt. Und Danny Houston, also ich habe jetzt wieder angefangen, nochmal die erste Staffel zu schauen und dann die zweite und habe mich so gefreut, dass Danny Houston mitspielt. Der hat nämlich erstens gehört er aus der großen Schauspieldynastie der Houstons, zu der auch John Houston, der große Regisseur von The Maltese Falcon, Angelica Houston.
Jack Houston gehört auch dazu.
Genau, und Danny Houston eben auch. Und er hat auch mitgespielt in meinem Lieblings-X-Men-Film. Nämlich in X2, da hat er den bösen, der, hat er da mitgespielt oder verwechsel ich das mit Origins? Oh nein, ich verwechsel es.
Brian Cox spielt den Bösewicht in
X2. Ja, ich verwechsel es. Er spielt in dem schlechtesten X-Men-Film mit, nämlich ich glaube, er spielt die Brian Cox-Rolle in X-Men Origins Wolverine. Kann das sein?
Ich glaube, man hat irgendeine jüngere Version oder vielleicht war es auch einer der Days of Future Past. Egal, auf jeden Fall war er in irgendeinem X-Men-Film drin.
Und in Children of Men, also das
und
ist, er hat auch einen guten Film mitgespielt, möchte ich sagen.
Aber du hast schon recht, also man hat in der Serie auch immer wieder so wirklich Stars, wo man denkt, oh, die habe ich schon mal gesehen. Die kriegen dann so eine, sag mal, Staffelrolle, häufig ein Staffelbösewicht, wie Josh Holloway, den wir aus Lost kennen, Will Patton, Josh Lucas, Jackie Weaver, Neil McDonough, weil wir letztens über Band of Brothers erst zusammen gesprochen hatten, Piper Perabo war jetzt auch in einer späteren Staffel dabei.
Das hier wird unsere inoffizielle Dad-Cinema-Reihe, oder? Weil Band of Brothers und Yellowstone passen auch so in die Zielgruppe.
Bitte, und wir hier als zwei Dads.
Wir sind die ultimativen Dads. Damit haben wir die Figuren, du bist riesen Beth-Fan. Gibt es noch jemanden, wo du sagst, als ich eingestiegen bin in die Serie, da war das sofort die faszinierendste Figur für mich?
Ich würde nicht sagen, dass ich immer sofort einen Ansatzpunkt hatte, aber mir sind dann die Leute halt doch irgendwie auf ihre Art ans Herz gewachsen. Also wenn ich zum Beispiel Wes Bentley so sehe und ich denke mir, wie soll ich mich für diesen schmierigen Anwalt interessieren, ist doch interessant, was die Serie mit der Figur macht und wo sie sie hinführt. Und dann ist es mir eigentlich auch egal, wer die spielt, weil sie einfach dann so wirklich gut ausgeformt sind und natürlich auch gut verkörpert werden. Insofern habe ich sonst gar nicht so unbedingt, würde ich sagen, Lieblinge. Vielleicht noch Cole Hauser, weil der wirklich, der hat, diese Rolle ist so interessant angelegt, dass er so dieses komplette Gegengewicht zu diesen abdrehenden Duttons ist, dass er immer so sagt, ja, okay, mach mal hier.
Fertig. Ja, er ist ja auch so ein bisschen in der Jon Snow-Rolle, ne? Weil mehr oder weniger adoptiert wird von dem Jon Dutton und dann die Drecksarbeit auch macht, was jetzt Jon Snow nicht unbedingt gemacht hat, aber er gehört zur Familie, aber eben auch nicht.
Genau, man denkt eigentlich, er wäre der ideale Nachfolger, aber er hat halt nicht die Blutsverwandtschaft und deswegen ist er dann, kommt er nicht in Frage, was so schade ist.
Ich möchte die Game of Thrones-Vergleiche übrigens nicht so erzwingen, aber es gibt eben doch einige. Wir haben aber einen Mann noch, den wir, glaube ich, noch mal ein bisschen genauer vorstellen müssen. Und zwar ist das der Schöpfer, der Taylor Sheridan, der nach eigenen Aussagen jede einzelne Folge dieser Serie allein schreibt. Nie jemand anders. Es hat ihm nie jemand dabei geholfen. Er ist ein Tausendsasser. Er hat angefangen als Schauspieler und dann ist er übergegangen zum
Drehbuchschreiben,
berühmt für Sicario zum Beispiel.
Wenn ihr ihn als Schauspieler gesehen habt, dann wahrscheinlich in Sons of Anarchy. Sonst habe ich mal geguckt, waren es immer nur so Einzelepisodenrollen häufig. Also das längste war er als Sons of Anarchy Deputy Chief David Hale in den ersten drei Staffeln sehr prominent dabei.
Ja, und das Spannende ist wirklich sein Wandel, weil er hat diesen Übergang zum Drehbuchschreiben geschafft. Er hat Kinodrehbücher geschrieben und dann ist er im Grunde mit Yellowstone auf so eine Goldader gestoßen, die noch zu viel, viel mehr Yellowstone in anderer Form geführt hat. Aber darüber hinaus schreibt er ja noch Dutzende andere Serien. Also zum Beispiel hier diese Sylvester Stallone.
Tulsa King.
Genau, Jeremy Renner hat auch sein
Mayor of Kingstown.
Also man kann eigentlich jeden Star nennen, jeder kriegt irgendwie eine Serie von
und
ihm.
Und Lioness zuletzt auch noch, dieses
Lioness,
Special
genau.
Ops.
Mit Zoe Saldana, also es gibt auch Frauen bei Taylor Sheridan. Was würdest du denn so als Merkmal einer Taylor Sheridan-Serie sehen, die jetzt sich auch in Yellowstone findet? Warum ist ausgerechnet dieser Mann so beliebt, indirekt, jedenfalls durch seine Arbeit?
Ich würde es daran festmachen, wo mir als erstes aufgefallen ist, nämlich Sicario. Den mochte ich sehr, sehr gern. Und ich mag normalerweise keine Drogenthriller.
Nein?
Nee, überhaupt nicht. Aber da bin ich echt eingestiegen und dachte, boah, diese Inszenierung von große Bilder kombiniert mit, da hängt irgendwie unglaublich viel dran, was da gerade passiert. Und so ein Spannungsaufbau, der ihn einfach packt und nicht mehr loslässt. Und dann noch gut ausgeformte Figuren. Einfach diese Kombination aus harter Unterhaltung, die einen aber doch jetzt nicht so völlig vor den Kopf stößt, sondern schon mitnimmt und einen an der Hand reicht, wo man sagt, eigentlich will ich mich ja nicht für diese Kriminellen begeistern, aber ich tue es irgendwie doch. Das sehe ich häufig in seiner Form von Unterhaltung. Auch so ein bisschen, ich nenne es mal in Anführungszeichen, die harten Männer, die da vorgeführt werden oder angeführt werden und dann teilweise auch gebrochen werden, sind ein sehr besonderes Merkmal. Und häufig hat man auch in seinen Unterhaltungen so die Kreuzung zu dieses Uramerikanische, wo dann aber auch immer die Ureinwohner mit reinkommen und auch so ein bisschen die Frage, wenn jetzt die Cowboys die Ersten sein sollen, aber dann gab es ja vorher noch welche, dann darf man die nicht weglassen. Und deshalb nimmt er sie häufig halt auch in seine Erzählungen mit rein. Also wenn wir uns sowas wie Wind River angucken, was er zum Beispiel auch als seinen, ich glaube, ersten Regiefilm inszeniert hat. Genau, aber auch immer so, die Natur spielt auch mal eine Rolle. Ich weiß, dass du damals They Want Me Dead mit Angelina Jolie, diesen Waldbrandfilm, auch ganz gern mochtest. Der wurde auch von ihm geschrieben und inszeniert. Also immer dieses, da hängt was Großes dran und man wird reingezogen in die Erzählung.
Ja, es ist immer so ein bisschen die späte Zeit des amerikanischen Mythos, des vielleicht auch weiß geprägten amerikanischen Mythos, der dann irgendwie auch ein bisschen unterwandert wird. Und er vollzieht so eine interessante Gratwanderung. Also er hat zum Beispiel hier Hell or High Water gemacht mit Chris Pine. Da lächle ich einfach mal, sieht ihr nicht, aber Chris Pine, ich lächle. Und das ist ja auch so eine Geschichte, wo man im Grunde in Figuren hat, die vor 150 Jahren auf einem Pferd irgendwie durch die Landschaft geritten wären und Banken ausgeraubt hätten mit ihrem Colt und dann das alles hinterher im Saloon versoffen hätten. und sich Duelle geliefert hätten, aber die werden halt in eine Zeit versetzt, wo dieses Ideal des Outlaws, des Frontiersman, also des überwiegend weißen Mannes, der an der Grenze das neue Land erkundet, neu in Anführungszeichen, weil es gehört ja die ganze Zeit jemand anders, aber das wird natürlich bei dem Mythos immer unter den Teppich gekehrt. Und er dann aber in eine Zeit versetzt wird, wo sein Lebensstil nicht mehr gebraucht wird, wo andere Werte hochgehalten werden und Werte auch, die Sheridan, glaube ich, sehr kritisch betrachtet, vor allem natürlich die Geldsucht, der Kapitalismus. Das spielt ja auch in Yellowstone eine sehr, sehr große Rolle. Einerseits der Widerspruch, da ist jemand, der will einfach ein riesiges Stück, weil es ist ja wirklich riesig, dass er ein riesiges Stück Land für sich besitzen und seine Ranch und herrscht über seine Cowboys, die da irgendwie zusammen in so einem schlechteren Hostel abhängen die ganze Zeit. Also es ist jetzt nicht so, dass das alles irgendwie ein Paradies ist.
Die dürfen nicht im Haupthaus schlafen, die Cowboys.
Genau, also es gibt eine klare Hierarchie und andererseits werden dann immer die bösen Immobilienmakler von außen reingebracht, die Danny Houstons und Neil McDonoughs dieser Welt, die Resorts bauen, die Natur zerstören wollen, die ihnen an den Kragen oder die Grenze seines Landes gehen. Und das, finde ich, ist immer bei ihnen ein interessanter Kontrast. So einerseits habe ich immer das Gefühl, dass er diese alten Werte auch irgendwie fetischisiert und verehrt selbst.
Auf jeden Fall.
Ja, und andererseits wird aber auch vielfach gezeigt, wie dieses Klammern daran die Leute auch kaputt machen kann. Also eben auch so jemanden wie den Jamie jetzt, den Wes Bentley, American Beauty, in Yellowstone, der die ganze Zeit unter diesem enormen Druck steht, auch diesem Männlichkeitsideal seines Vaters zu entsprechen. Und der mich auch immer so ein bisschen erinnert an, und da muss ich auch generell bei Yellowstone oft dran denken, an die Der Pate-Reihe.
Mhm.
Weil da gibt's ja die Figur des Tom Hagen, der von Robert Duvall gespielt wird, der Anwalt der Familie ist und der auch immer mit einem Bein irgendwie außerhalb steht.
Ja.
Und das so ein bisschen von außen betrachtet und gleichzeitig dazugehört, aber eben nicht wirklich, weil er nicht so richtig dazu darf.
Der Pate ist überhaupt, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber finde ich einen super Vergleich auch für Yellowstone. Ist natürlich eine ganz andere Ära, aber trotzdem diese Männlichkeitsbilder, die gerade im Wandel begriffen sind, die kollidieren, finde ich da auch so gut drin. Ja.
Hast du denn manchmal das Gefühl, dass das ein rückständiges Weltbild ist, was Sheridan hier in Yellowstone unterbringt?
Rückständig, puh. Also ich muss zugeben, ich sehr oft, wenn ich mir die Serie angucke, denke ich darüber nach, gucken das jetzt mehr Republikaner oder mehr Demokraten in den USA? Weil ich denke, dass die Serie tatsächlich deshalb auch so erfolgreich ist, weil sie schafft, beide verfeindeten Lager ja im Prinzip einzufangen. Also wenn jetzt die Dutton-Familie da, also ich würde sagen, die Duttons, wenn ich sagen würde, die wählen, glaube ich, Republikaner.
Ja.
Oder sind sogar welche, später wird es auch noch ein bisschen politischer. Aber nichtsdestotrotz, weil halt, wie wir vorhin schon meinten, sowohl das Alte als auch das Neue zusammentrifft, kann man es halt nicht so eindeutig sagen. Und das macht es ja so spannend, dass man sagt, diese Einteilung ist nicht wirklich hundertprozentig auszumachen, aber man denkt halt drüber nach, wie du merkst. Du hast auch gerade genickt, dass du nicht weißt, ob die Serie eine konservative Serie ist oder ob sie dann doch was ganz anderes ist, was man nicht richtig greifen kann.
Ja, ich habe manchmal den Eindruck, dass sie so zu einem älteren Republikanismus oder so zurück sich sehend, weil heute assoziieren wir ja die Amerikaner eben natürlich, die Republikaner in Amerika natürlich mit Trump. Und zu den extremen Stimmen. Aber ich glaube, das, was Sheridan hier macht, ist, ich würde zum Beispiel schon sagen, dass es eine durchaus konservative Serie ist, aber es ist eine Art von Konservatismus, der eben in der amerikanischen Politik irgendwie außer Reichweite gegangen ist. Also weil alles eben zum Extrem sich bewegt.
Mhm.
Also weil er liebt es, in der ganzen Inszenierung, im Schreiben zu zeigen, wie dieser Mann da seinen eigenen kleinen Staat im Staate kontrolliert, und das passt ja auch zu diesem republikanischen Ideal der Rechte der Bundesstaaten, die für sich stehen, während die Federal Authority, also der Staat an sich, die Vereinigten Staaten, da nicht überall hineingreifen sollen und so. Und dass die da alle auch mit ihrem Gewehr erstmal aus dem Haus kommen, wenn irgendjemand vor der Tür steht. Das ist jetzt auch nicht was ich unbedingt mit demokratischen Idealen assoziiere, so das Recht auf Waffenbesitz, das Recht, den eigenen Garten im Grunde vor jedem Fremden zu verteidigen.
Und natürlich auch die Grenzübertretung, wenn das Gesetz nicht passt, dann macht man es halt hintenrum.
Ja. Genau, und so dieses Misstrauen, was auch irgendwie immer rüberkommt, wenn man die Darstellung von Polizisten oder FBI-Agenten oder Journalistinnen in diesen, also zum Beispiel jetzt in der ersten Staffel, die mir noch ein bisschen gegenwärtiger ist gerade, betrachtet, weil das ist ja schon, da ergibt sich ja schon ein Bild, ne, von seiner Vision. Was macht eigentlich der Staat als Ganzes für den Bürger und was ist das, was der Bürger für sich erreicht und was sind die Rechte des Bürgers? Und da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass das wahnsinnig demokratisch oder ist oder vielleicht unseren Vorstellungen von progressiver Gemeinschaft angeht. Aber andererseits hat er dann eben auch immer so, eben wie du ja auch sagst, so ein großes Interesse für die Darstellung auch des Leids und der Repression der indigenen Bevölkerung, wo er dann aber die nicht in eine viktimisierende Position stellt, ne, was man ja auch manchmal bei solchen, gerade bei Western hat, die versuchen progressiv zu sein, dass dann die Ureinwohner nur als Opfer dargestellt werden, sondern dass man dann eben die Figur von Gil Birmingham hat, der halt genau weiß, was er will und der Virare an John Dutton und manchmal macht er da auch gemeinsame Sache mit John Dutton und dann wieder nicht und da muss man erstmal mitkommen, ehrlich gesagt, ein bisschen kompliziert.
Ja, und lange war auch die Monika, die eingangs erwähnte, die indigene Frau von dem zweiten Sohn von Casey, eine Lieblingsfigur von mir, weil sie eigentlich die einzige wirklich sympathische Figur ist, der mit der man mitgehen konnte, wo man sagt, okay, die ist zwar eine sanftere Frauenfigur als die Beth-Tochter, ja. Aber sie kann ja trotzdem auf ihre Art auch ihre Interessen vertreten und für etwas kämpfen, was ihr wichtig ist. Und das fand ich dann ganz gut, dass man halt mehrere Perspektiven drin hat. Und ähnlich ging es mir auch in der vierten Staffel, da gibt's so eine Storyline, eine Plotline, wo man Umweltaktivisten auf einmal hat, die irgendwie auch als Bedrohung für das Dattenland wahrgenommen werden. Und da war ich dann auch an so einem Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt wird's wahrscheinlich kritischer, dass man guckt, wer guckt sich die Serie an? Und wenn jetzt die Duttons gegen die Umweltaktivisten sind, sind sie dann wirklich jetzt, wer ist dann der Feind? Und wie stellt die Serie diese Diskussion dar? Aber weil man sich halt in der Serie auf die Seite von beiden stellen kann als Zuschauer, ist es halt nicht, dass die Serie für dich entscheidet, du musst jetzt eine bestimmte Perspektive einnehmen.
Ja, und der John Dutton wird jetzt auch nicht glorifiziert.
Genau, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, er ist die Hauptfigur und deshalb sind wir immer auf seiner Seite.
Ja. Ich stelle mir immer vor, dass das so, weiß nicht, Theodore Roosevelt oder so, dass das so das Ideal des Mannes für Taylor Sheridan ist. Und das finde ich auch irgendwie hier. Das ist jemand, der mit Asthma oder mit asthmatischen Erkrankungen geboren wurde und der dann ein sehr schwächlicher, schmaler Junge war und der ist dann, hat irgendwann entschieden, ich gehe jetzt in den amerikanischen Westen und campe da und bin jetzt ein Cowboy und als er wiederkam, war er ein Cowboy und Mann, in Anführungszeichen. Und der sich dann eben auch dadurch ausgezeichnet hat, dass er halt die Nationalparks in den USA mitgegründet hat, was ja auch hier wieder in Yellowstone ein großes Thema ist. Also Umweltschutz ist, glaube ich, eine Sache, aber das ist hier wieder so eine Idealisierung von einer anderen Art von Umwelt, die hier in Yellowstone passiert. Weil wir haben ja keine Drachen, aber wir haben einen Schauwert, den ich finde, den man nicht unterschlagen darf, weil die Naturaufnahmen in Yellowstone, also das ist schon beeindruckend.
Die Serie bringt einem auch schon nahe, warum diese Familie Dutton das Land so verteidigt. Man lernt ja auch das Land fast wie einen Protagonisten in der Serie, würde ich sagen, kennen und lernt es auch lieben und denkt, okay, das ist ein wirklich schönes Stück Land in Montana da und das würde ich auch umgeben von Bergen und weiten Steppen und diese Blockhütte allein, wo die Familie wohnt, ist ja auch immer so ein, da würde ich gerne mal eine Woche Ferien machen.
Ich glaube, ein paar von den
kann man sogar mieten, ne?
Kann man mittlerweile mieten. Und die Ranch, auf der jetzt gedreht wird, die gehört ja mittlerweile auch Taylor Sheridan. Der hat sich irgendwie einen der größten Ranches in den USA gekauft, von dem Geld, was er mit Yellowstone unter anderem verdient hat. Und vermietet das jetzt an die Produktionsgesellschaft, um seine eigene Serie zu drehen. Und ich sag's nur, dieser Mann ist echt schlau. Also der Geschäftssinn, den er hat, das muss man, finde ich schon sehr beeindruckend. Und nochmal, um nochmal zurückzukommen zu den Landschaftsaufnahmen, ich finde das bei Yellowstone wirklich krass. Anders kann ich es nicht sagen, wenn ich mir anschaue, was sind eigentlich so die Schauwerte von den großen Serien aus den letzten Jahren? Was wird eigentlich jetzt von Serienblockbustern erwartet heutzutage? Und das sind halt Zombies, ob Eis oder in Atlanta. Und das sind Drachen, das sind große Effekte. Das ist jetzt hier zum Beispiel Ringe der Macht bei Amazon oder der Game of Thrones Nachfolger House of the Dragon, wo es dann, wie gesagt, die CGI-Drachen gibt. Und Yellowstone wirkt so oldschool, aber zu keinem Zeitpunkt billig oder so. ja, wollte ich noch sagen, finde ich beeindruckend, weil die Naturaufnahmen wirklich, wirklich schön sind und gleichzeitig habe ich immer das Gefühl, da wird so ein Breitwandkino aus den 50er Jahren wieder aufgeweckt.
Und ich denke, das ist auch ganz klar Taylor Sheridan zuzuschreiben. Also seien wir ehrlich, der ist ein Cowboy. Wenn man ihn auf Bildern sieht, der hat immer einen Cowboy-Hut auf. Also fast immer. Und bringt das dann halt auch ein, was er wahrscheinlich wirklich schätzt. Und man weiß ja auch, okay, er hat diese Ranch gekauft, hast du selber auch gesagt, er hat ein Stück Land. Er ist tatsächlich auch ein professioneller Reiter. Also nur als Beispiel, der spielt ja in Yellowstone auch eine Rolle von einem Pferdetrainer. Und die haben halt lange ewig einen gesucht, der das glaubhaft verkörpern könnte, diese Rolle, damit man weiß, da ist so ein richtig, richtig guter Trainer drin. Und sie haben einfach niemanden gefunden und dann hat Taylor Sheridan gesagt, okay, dann mach ich's. Und der konnte das halt einfach so mit seinem Lasso irgendwelche Kälber einfangen und hier die Pferde wild durch die Gegend retten. Und da merkt man dann halt, okay, da ist diese Leidenschaft von ihm halt wahrscheinlich dann noch übergesprungen auf die Serie, selbst wenn er nicht vor der Kamera gedreht.
Ja. Gibt es noch was, wo du sagst, das hat Yellowstone, das haben gerade keine anderen Serien? Weil das frage ich mich die ganze Zeit. Was macht Yellowstone so anders, dass die Menschen da immer einschalten?
Gute Frage. Also man kann natürlich jetzt immer leicht Vergleiche ziehen mit Game of Thrones. Da gibt es jetzt auch die ähnliche Intrigen, nur dass sie halt jetzt in der Moderne stattfinden. Es ist aber wahrscheinlich schon diese, wie wir jetzt gerade schon umschrieben haben, diese Stimmung oder diese Atmosphäre von traditioneller Moderne oder moderner Tradition, je nachdem, wie man es formulieren will, die es halt in dieser modernen Western-Form eigentlich nirgends zu finden gibt. Also klar, wir haben viele Western gesehen, aber fällt dir auf Anhieb moderner Western ein?
Modern nicht. Also und selbst die klassischen Western fand ich in den letzten Jahren oft enttäuschend. Oder doch, also ich einen enttäuschenden Western, den ich nennen möchte, Hell on Wheels. Mit Anson Mount.
Das war auch eine Serie.
Ja, das war so eine klassische Rache-Geschichte. Moderner Western fällt mir doch ein, geht aber in eine andere Richtung, und zwar Justified. Mhm. Mit Timothy Olyphant, ist aber eher so Kriminalgeschichte. Und die war ja auch recht erfolgreich, kam aber nicht an den Erfolg von Yellowstone heran. Dafür war es dann, glaube ich, wieder zu normal.
Ja. So. Und ich glaube tatsächlich, Yellowstone und alles, was auch zum Universum dazugehört, interessiert sich mehr für dieses Leben der Cowboys in Anführungszeichen, wenn man so will, als für irgendwelche eine Krimi-Geschichte oder einen Thriller, der da gerade im roten Faden durchgeführt werden muss, sondern eher so dieses Gesamtbild, was vor uns ausgebreitet wird, damit wir uns da einführen können als Außenstehende, wie das ist, so ein Leben zu führen.
Ja, das ist, glaube ich, so ein Zaubertrick, dass man ein Setting hat, das so alt ist, dass es schon wieder ungewohnt ist, nämlich eben die Natur, Montana, die Berge, Nationalpark, Umgebung und so weiter und so fort. Gleichzeitig eine Geschichte, die in allem funktioniert, ob Game of Thrones oder Dallas. Nämlich an Dallas erinnert es ja auch. Also so
Succession
diese
könnte man auch noch reinwerfen. Succession. Das ist halt die Medienwelt und hier ist es halt die Cowboy-Welt.
Genau, also wer kriegt die Macht in der Familie? Wie zerstreitet sich die Familie?
Welche Allianzen formen sich und gehen wieder auseinander?
Ja. Und die Gefahr dann von außen, das heißt die ständige Angst, dass das verloren gehen könnte, das hat man ja auch in Succession. Und so hat man dann eine moderne Serie, die aber was Klassisches, Vertrautes mitbringt, neu verpackt. Im Grunde,
weil so
eine Western-Familienserie, wüsste ich jetzt nicht, wann ich das letzte Mal gesehen habe vor Yellowstone.
Ja.
Aber du hast ja jetzt schon das Universum erwähnt. Von Yellowstone gibt es wie viele Staffeln?
Aktuell 5, beziehungsweise die 5. Staffel gibt es nur den ersten Teil. Der zweite Teil soll irgendwann noch kommen, vielleicht dieses Jahr, aber es ist gerade so ein bisschen fraglich, ob das noch passiert. Dann soll die 5. Staffel die Serie abschließen. Und darüber hinaus gibt es noch aktuell 2 Spin-offs.
Noch?
Bisher.
Was gibt's denn da?
Da gab es die Serie, die abgeschlossene Miniserie 1883. Die spielt, rate mal.
Darauf lasse ich mich nicht ein.
Die spielt Ende des 19. Jahrhunderts, 1883, und erzählt die Vorgeschichte der Duttons, die zwar schon in Amerika im Osten sind, aber dann nach Westen gehen, sich so einem Siedlertreck anschließen und halt ein Stück Land suchen. Und wir können uns schon vorstellen, wo sie vielleicht landen werden in Montana, auf einem Stück Land. Aber trotzdem ist es halt spannend zu sehen, diese Vorfahren, wo haben die mal angefangen? Also es ist wirklich noch so Planwagen, Pferde, die ausziehen, eine Familie, die irgendwie gegen die Elemente kämpfen muss. Also die Serie ist sehr ich sag mal, einfach, aber im besten Sinne des Wortes, dass man sagt, okay, in der einen Folge müssen sie einen Fluss überqueren. Und du hast noch nie verstanden, wie schwer es ist, einen großen Fluss zu überqueren, Jenny, wenn du noch keine Brücke in der Nähe hast. Oder dann gibt's Wirbelstürme, dann gibt's Angriffe von indigenen Einwohnern und sowas alles. Und ich am Anfang dachte ich, muss ich jetzt dieses Prequel gucken? Ich mag ja Yellowstone, aber muss ich mir das angucken? Und inzwischen sage ich ganz ehrlich, das ist meine absolute Lieblingsserie aus dem Yellowstone-Universum.
Dieses 1883. Spielt da jemand mit, den man kennt?
Es gibt ein paar Leute, die mitspielen, die man kennt. Ich bin jetzt...
Ist das die Jewel-Serie mit der Country-Sängerin Jewel? Spielt die nicht irgendwo mit?
Wie heißt denn die mit offiziellem Namen?
Jewel!
Also Tim McGraw kann man vielleicht kennen.
Ach, der andere Country-Sänger. Vielleicht
genau,
ich das
und
auch.
Seine Frau Faith Hill. Faith Hill meinst du wahrscheinlich.
Vielleicht habe ich die verwechselt.
Die spielen tatsächlich auch ein Ehepaar. Das sind die Dutton-Vorfahren, die da mitspielen. Sam Elliott kennst du wahrscheinlich noch. Der ist ja auch so das Cowboy-Gesicht schlechthin, was man gut einsetzen kann. Und ich habe in der Serie Isabel May für mich entdeckt. Ganz, ganz großartige junge Darstellerin. Für mich die neue Jennifer Lawrence.
Die neue, okay. Müssen wir gleich alles aufschreiben. Die neue Jennifer Lawrence.
Auch Deutsche spielen, mit die man dann treffen kann, denkt, huch, was machen die denn hier so? Marc Rissmann und Deutsche, die dann deutsche Rollen spielen. Also eine sehr spannende, weil dann halt im Siedlertrack auch unterschiedliche Nationen drin sind. Das macht's so spannend.
Ja, die Deutschen also sind sowieso unterrepräsentiert im Western. Ich bin ja schon froh, dass der Herr Tarantino damals den King Schulz geschrieben hat, weil die Deutschen waren ja eine starke Präsenz bei der überhaupt in der Eroberung von Nordamerika. Was jetzt komisch klingt, aber das ist sowas, was man oft nicht im Western sieht. Gerade in den klassischen Western sprechen alle astreines Englisch.
Ja.
Und dann hat man meistens die ein oder zwei rassistische Karikaturen, die dann noch am Rande stattfinden, zum Beispiel in Serien wie Bonanza oder so. Aber so den Kulturmix findet man wirklich selten, der ja dann dort wirklich vorhanden war.
Ja, ja. Und das Schöne ist halt, dass man eigentlich, also Yellowstone ist zwar ein Universum, aber es ist keins, wo es dir aufgezwungen wird, alle Serien zu gucken. Also zum Beispiel Matthias, unser Kollege, der hat nur 1883 geguckt, hat nie eine Folge Yellowstone gesehen, aber der ist auch begeistert davon, weil es einfach so ein Western-Setting ist, da kann man einsteigen, ohne jetzt 5 Staffeln vorher gucken zu müssen. Und funktioniert halt auch als abgeschlossene Erzählung. Bei der zweiten Spin-off-Serie, die aktuell noch existiert, 1923, kann man theoretisch auch ohne Vorwissen gucken. Ich würde allerdings 1883 vorher empfehlen, weil man natürlich dann, weil man eine Familienanbindung hat, die man sonst vielleicht nicht so unbedingt versteht oder weil es einfach einen Mehrwert bietet, den man dann dadurch hat. Da geht es wieder um die Dutton-Vorfahren, Anfang des 20. Jahrhunderts, die jetzt inzwischen schon Landbesitzende sind. Einmal Jacob Dutton, gespielt von Harrison Ford, ein Name, der hier in der Serie ist, unglaublich. Und seine Frau, gespielt von Helen Mirren. Und bei denen war es auch so, dass ich, okay, das sind so die Einstiegspunkte, da muss man diese so eine Serie gucken mit solchen Stars, die da bei Taylor Sheridan dabei sein wollen. Und letztendlich hat die Serie mich dann in dem Fall überrascht, dass sie gesagt hat, sie hat drei parallele Handlungen. Nämlich die Duttons natürlich auf ihrer Ranch, die da auch Probleme haben mit Viehdieben und allem, was da halt gerade so los ist Anfang des 20. Jahrhunderts. Eine indigene junge Frau, die in so eine Umerziehungsschule gesteckt wird, ganz grausam mit Nonnen und allem, die versucht da zu fliehen. Und der dritte Handlungsstrang, der mich am meisten überzeugt hat, wo ich dachte, am Anfang, warum soll ich jetzt bitte nach Afrika? Wir sind hier in Yellowstone. Aber wo natürlich auch diese Werte von, wir haben die Natur, die Landschaften, den Mann mit dem Gewehr, der sich durchschlagen muss, haben. Da ist nämlich ein Neffe der Duttons gerade nach dem Zweiten Weltkrieg dann hingekommen. Der ist so ein bisschen als Großwildjäger spezialisiert auf die Raubtiere, die Blut geleckt haben und immer Menschen angreifen. Und deshalb ist er zwar irgendwie Großwildjäger, aber er ist trotzdem halt jemand, der irgendwie fürs Gute eintritt. Mhm. Und dessen Geschichte hat mich so out of Africa-mäßig überzeugt. Er lernt natürlich auch eine Frau da drüben dann noch kennen und dann machen sich auf den dramatischen Odyssee-Rückweg Richtung Amerika. Also, oh. Und genau, das haben wir jetzt auch schon eine Staffel von. Und da kommt noch eine zweite, die dann wiederum diese Serie auch abschließt. Also ist alles irgendwie im überschaubaren Rahmen. Aber auch dieses Abenteuer-Genre da noch mehr ausfeilt, als wir es ohnehin schon haben in dem zum Beispiel 1883.
Bevor wir da jetzt in die Zukunft einsteigen, weil die ist ja kriselnd, vereinfacht gesagt, wo kann man denn die bisherigen Yellowstone-Serien schauen?
Aktuell an ganz, ganz vielen Orten. Ich fange mal bei dem kleinsten in Anführungszeichen an. Also natürlich reden gerade alle so ein bisschen mehr über Yellowstone, weil Yellowstone zu Netflix gekommen ist, beziehungsweise die ersten 3 Staffeln sind bei Netflix. Genauso wie beim Sony AXN-Channel, wo sie auch schon länger sind. Bei RTL Plus sind auch alle 3 Staffeln. Und zu Amazon Prime kommen sie am 31.03. alle 3 Staffeln. Man merkt da schon so ein bisschen, Yellowstone fährt gerade so eine Offensive von mehr Leute müssen uns in Deutschland kennenlernen, aber wir geben ihnen nicht alle, sondern nur die ersten 3 Yellowstone-Staffeln. Alle 5 Yellowstone-Staffeln gibt es bei Magenta TV und beim Heimsender natürlich Paramount Plus. Und Paramount Plus hat zusätzlich zu allen 5 Yellowstone-Staffeln auch noch 1883 und 1923 ganz alleine für sich.
Gut, da hat man jetzt schon einiges zu schauen. Und jetzt fragen wir uns natürlich, wie geht das weiter? Kann der Erfolg noch gesteigert werden? Wie viele weitere Serien kommen noch? Weil jetzt oberflächlich betrachtet, wenn man nichts über das Behind-the-Scenes-Drama von Yellowstone weiß und das ähnelt langsam dem Handlungsdrama von Yellowstone selbst, dann sieht das ja aus wie eine Serie, die auf dem Höhepunkt ist, wie ein Serienschöpfer, der mächtiger kaum sein könnte. Aber wenn man jetzt weiß, dass dahinter den Kulissen alles einen Bach runtergeht, dann steht Yellowstone eigentlich schon einer riesigen Krise, weil, vereinfacht gesagt, Kevin Costner und Taylor Sheridan haben Probleme. Wenn man sie beide fragt, dann sind es keine persönlichen Probleme, sondern eher, wenn die Anwälte eingeschaltet werden, dann geht's bergab. Ist zumindest eine Aussage von Taylor Sheridan dazu. Mhm. Das ist alles sehr, sehr kompliziert. Ich kann ja mal anfangen und du machst weiter.
Mal gucken, wie wir auf was zusammenkriegen, genau, was da alles passiert ist.
Ich habe ja schon erwähnt, Kevin Costner ist jetzt nicht der, wo man auf die nächste heiße Serie seit 20 Jahren oder so wartet, sondern der war eben schon immer da irgendwie und hatte seinen Peak so in den 80er, 90er Jahren.
Schon damals, als ich nicht der mit dem Wolftanz zu Ende gucken durfte, war ich noch zu jung, um so lange wach zu bleiben.
Genau, das war wahrscheinlich so der Höhepunkt seiner Karriere, der mit dem Wolftanz, der Robin Hood Film. Er war ein Blockbuster-Star. Dann hat er entschieden, Waterworld zu machen.
Ich mag Waterworld.
Ich mag Waterworld auch. Und mittlerweile kann man ihn gar nicht mehr als Flop bezeichnen, weil er im Heimkino so erfolgreich war. Aber es war damals eine Geschichte, die als Debakel, als Narrativ in der Presse verkauft wurde, auch zu Recht zum Teil. Noch schlimmer fand ich persönlich aus qualitativer Hinsicht dann Postman, den er gedreht hat. Und dann hat er immer mal so kleine Comeback-Anläufe gehabt und hat weiter fleißig Filme gemacht und so. Aber er war jetzt nicht mehr der A-Lister, sondern er kämpfte auch um seine persönlichen Projekte, zum Beispiel Open Range, hat er einen wunderbaren Western gedreht in den 2000ern. Und dann kam er eben, in das Seriengeschäft. Er hat erst Hatfields und McCoys gemacht.
Das war ja wieder ein bisschen Erfolg, wo man dachte, okay, das Genre und Kevin Costner kombiniert, genau, funktioniert.
Ja. Das war auch so historisches Setting, uramerikanisches Setting, wenn man so will, Miniserie, großer Quotenerfolg. Und auf Basis dessen, würde ich sagen, kam dann auch das Yellowstone-Engagement zustande. Und das hat natürlich sein Profil geschärft, wenn man so will. Es hat ihn wieder in einen Status gebracht, wo er viel leichter Geld für seine Projekte findet. Mhm. Und auf Basis dessen hat er angefangen, sein Traumprojekt umzusetzen. Und
hat zwar,
es
am Horizont gesehen und gesagt, das will ich machen.
Er hat Horizon, an American Saga oder so lautet der Untertitel, gesehen. Er will, weil er ist der Western-Fan. Kevin Costner macht eigentlich nur zwei Dinge, Filme über Baseball und Filme über Western. Und Baseball ist ja im Grunde das Western-Spiel schlechthin. Das findet alles sinnvoll zusammen bei ihm. Und Horizon ist eine in seiner Vision vierteiliges Kino-Epos, keine Serie, aus dem amerikanischen Westen, vereinfacht gesagt. Und dafür hat er Geld gesucht und Geld gefunden, auch auf seinem eigenen Konto. Er hat, glaube ich, selber mehrere Millionen investiert, um es umzusetzen. Das führt aber dann zu so einem Problem, was so die Zeit angeht, die man für andere Projekte aufbringen kann. Und da kommt dann Yellowstone ins Spiel. Und da möchte ich mich gar nicht auf ein Narrativ irgendwie beschränken, weil je nachdem, wer dann darüber berichtet, ist entweder Kevin Costner schuld, weil er keinen Bock mehr hatte auf die ganzen Dreharbeiten, aber immer noch Teil der Serie sein wollte. Oder es ist die Serie schuld, die den Zeitplan, der eigentlich vorgesehen war, nicht eingehalten hat, weil Taylor Sheridan mit seinen eigens geschriebenen Drehbüchern nicht hinterhergekommen ist. Und deswegen hat sich das dann irgendwann mit Horizon überkreuzt. Und vereinfacht gesagt ist es so, dass die Beziehung in die Brüche gegangen ist. Eigentlich sollte noch eine 6. und 7. Staffel von Yellowstone entstehen, mit Kevin Costner auch. Aber es wurde dann aufgrund dieser Probleme, die entstanden sind, entschieden, nach der 5. Schluss zu machen und Costner auch schon irgendwie im Verlauf der 5. Staffel rauszuschreiben aus der Serie. Habe ich das richtig wiedergegeben, Esther?
Ja, genau. Deshalb stecken wir eigentlich jetzt schon seit 2, 3 Jahren, ich kann schon gar nicht mehr abrufen, es ist schon wieder so lange her, weil da Spin-offs dazwischen kamen, in der Hälfte der 5. Staffel fest und es geht einfach nichts voran. weil natürlich Kevin Costner sagt, er wurde eigentlich engagiert, ihm steht da auch Geld zu, was er gerne einstreichen will, aber er will weniger Drehtage. Und Taylor Sheridan sagt, wenn du nicht wiederkommen willst, dann kommst du gar nicht wieder. Wir sind natürlich auch nur als Außenstehende dabei und können jetzt nicht beurteilen, was tatsächlich hinter den Kulissen jetzt passiert, aber man merkt halt, dass die wahrscheinlich nicht mehr auf den grünen Zweig kommen. Jetzt muss die Serie eine Lösung finden, um zu einem Ende zu kommen, was irgendwie zufriedenstellend ist, aber wahrscheinlich ohne Kevin Costner. Zumindest hat es angekündigt, dass es wahrscheinlich passieren wird. Wobei dann Kevin Costner vor ein paar Wochen wieder meinte, also ich würde ja auch die letzten Folgen noch zurück. Aber jetzt ist vielleicht auch ein bisschen das Friedensangebot ein bisschen spät. Deswegen, ja, ist halt alles ein bisschen im Argen, dass man denkt, diese Serie hat so einen Riesenerfolg hingelegt, dass sie mit zur meistgesehensten nach Game of Thrones wurde, auch in den USA. Und jetzt kommt sie einfach nicht mehr voran während diesem Hintergrund-Kulissen-Streit.
Es gibt aber schon einen Plan, ne? Und der heißt, alright, alright, alright.
Es gibt einen Plan, genau, dass die Serie beendet wird. Also Yellowstone, die Serie, und danach erstmals eine Sequel-Serie kommen soll, namens 2024. Das ist schön, dass Taylor Sheridan...
Die Titel sind so einfallsreich.
Aber dann behält man zumindest immer den Überblick. Da muss dir keiner einen Artikel schreiben, in welcher Reihenfolge. Da muss man ja Yellowstone chronologisch gucken. Und genau, der Plan wäre jetzt, war ursprünglich so verkündet worden, Yellowstone endet nach Staffel 5, Teil 2 und dann kriegen wir 2024 direkt hinterher mit einem neuen Hauptdarsteller, wahrscheinlich Matthew McConaughey, deshalb habt ihr gerade Jenny alright, alright, alright sagen hören. Und ein paar Leuten, die aus Yellowstone überwechseln sollen zur neuen Serie, damit man halt eine fortgesetzte Besetzung hat, die man auch wieder sieht, wo natürlich Leute wiederkommen und sagen, okay, eigentlich ist es ja wahrscheinlich Yellowstone Staffel 6, nur mit einem neuen Namen. Aber selbst da liegt jetzt einiges im Argen, dass von den darstellenden Hauptdarstellern, die eigentlich noch übrig sind, welche sagen, aber wir wollen jetzt auch mehr Geld oder wir fühlen uns da nicht richtig gesehen. Und selbst zu Matthew McConaughey kam letztens die Meldung, so ganz sicher ist seine Besetzung auch noch nicht, dass man denkt, okay, es gibt zwar einen Plan, wie es weitergehen soll, aber ob der jetzt wirklich schon in trockenen Tüchern ist, ist so ein bisschen die Frage. Und gerade weil sie auch noch immer nicht angefangen haben, die fünfte Staffel Yellowstone zu drehen, wie soll die jetzt noch fertig werden?
Die zweite Hälfte der fünften Staffel,
genau. Wie soll die dann jetzt noch fertig werden und 2024 gleich noch die nächste Serie im Anschluss entstehen? Also das...
Ganz zu schweigen von den Spin-offs, die Taylor Sheridan ja auch noch plant. Da gibt es ja auch noch ein paar Jahreszahlen.
Genau, aber die sind ja nicht so unbedingt festterminiert. Also das, ich glaube, das Dringendste ist jetzt zu entscheiden, wann kommt das Yellowstone-Finale und wann kommt 2024. Ich wette mit dir, 2024 wird noch in 2025 oder 2026 umbenannt, je nachdem, wann die Serie dann endlich rauskommt. Dann haben wir natürlich noch die zweite Staffel von 1923. Das ist zumindest, da sind alle Darsteller noch mit an Bord. Man muss eigentlich keine Angst haben, dass da jemand abspringt. Zumindest weiß man da nichts von der Krise. Aber die sind halt auch noch nicht so weit, dass sie geschrieben hätten und jetzt wirklich schon losdrehen können. Also wird wahrscheinlich auch erst nächstes Jahr passieren, 2025. Und dann haben wir noch zwei Spin-offs, die noch so sehr grob angekündigt wurden, aber da weiß man auch gar nicht zum Zeitrahmen, wann sie tatsächlich veröffentlicht werden. Da haben wir nämlich Yellowstone 666 oder auch einfach die Six Four Sixes genannt, weil nämlich in Staffel 4 von Yellowstone eine Four Sixes Ranch eingeführt wird. Das ist eine Pferderanch in Texas, wo der eingangs erwähnte Jimmy hingeschickt wird, um nach seinem Rodeo-Karriere da einen Fuß zu fassen. Also nochmal eine ganz andere Pferderanch, die sie noch mehr auf diese Tiere auch fokussiert, die dann halt ihre eigene Erzählung haben kann. Aber genau, wie gesagt, das ist halt... Da haben wir einen Anknüpfungspunkt in der Gegenwart, was passieren kann, aber wir wissen noch nicht, man hat jetzt keinen Druck drauf. Und dann haben wir zuletzt noch das Spin-off, das geplante, was jetzt 1944 heißt. Kommt logischerweise nach 1923, wird sicherlich ein weiteres Kapitel der Dutton-Familiengeschichte erzählen und wie das Jahr schon verrät, im Zweiten Weltkrieg. Finde ich mal spannend, ob sie dann wirklich auch in Amerika bleiben oder dann doch auch über den Ozean gehen.
Ich sehe schon den nächsten Podcast.
Der nächste Kriegsserien-Podcast. Aber auch da, wie gesagt, Serienstart unbekannt, erstmal nur Zukunftsmusik.
Nun haben wir ja eingangs den Vergleich zu Game of Thrones aufgezogen. Da ist ja die letzte Staffel aus ganz anderen Gründen sehr kontrovers gewesen. Und irgendwie ist das dann so ein bisschen gepiekt und auch so ein bisschen verpufft. Und jetzt läuft es in Spin-offs weiter, also Game of Thrones. Wie geht es dir denn jetzt als Yellowstone-Fan damit, was da hinter den Kulissen passiert und was das für Auswirkungen auf die Serie hat?
Also aktuell fühle ich mich wie so ein Scheidungskind. Ich stehe da irgendwie zwischen den Fronten.
Willst du bei Taylor wohnen oder bei Kevin?
Genau, genau. Ich will mich eigentlich auf keine Seite stellen, weil ich einfach sage, ich habe hier in Deutschland keine Ahnung, was wirklich deren persönliche Probleme sind, will das auch gar nicht einschätzen. Aber ich fühle natürlich einfach diese Streitigkeiten, dass sie sich auf die Serie auswirken und habe ein bisschen Angst davor, was das mit der Serie machen wird, gerade in einem großen Finale, was sie bringen könnten und was jetzt vielleicht durch wegfallende Darstellende nicht so passieren wird, wie es hätte schön groß aufgezogen werden können. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt tatsächlich mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, ich bin jetzt bereit dafür, dass Yellowstone endet, damit auch diese Streitigkeiten endlich enden und ich kann auch sehr gut mit den Spin-offs weiterleben, weil die halt wirklich so qualitativ stark sind, dass ich da mich in eigene Geschichten reingeben kann, ohne dass die jetzt angebunden sein müssten an Yellowstone.
Das heißt, wenn wir jetzt wieder zurück zu unserem Alien kommen, dem wir am Anfang erklärt haben, was Yellowstone eigentlich ist, und das Alien fragt sich jetzt, was kann ich eigentlich auf der Erde machen? Und du sagst, du kannst, hier ist das Streaming, das Konzept Streaming. Lohnt es sich auch für jemanden, da jetzt einzusteigen, auch mit der Aussicht, dass Staffel 5 vielleicht ein riesen Clusterfuck wird?
Ja, es lohnt, der Einstieg lohnt sich auf jeden Fall, denn klar ist jetzt Staffel 5 in der Krise, aber wir haben ja schon bis der Mitte von Staffel 5 wirklich eine sehr gute Serie gehabt und trotzdem ist ja Taylor Sheridan noch an Bord. Der hat schon in der Vergangenheit auch Situationen, sage ich mal, irgendwie gemeistert, wo man dachte, wo soll das jetzt hinführen? Wir hatten auch schon, wann war es, Ende Staffel 2, Ende Staffel 3, gab es schon mal eine Möglichkeit, wo Kevin Costner hätte aussteigen können, zumindest auf der Handlungsebene her.
Staffel aussteigen können, oder?
Es gibt immer wieder so lebensbedrohliche Situationen, wo man denkt, wird die nächste Staffel jetzt zurückholen? Jetzt haben wir es natürlich gerade mittendrin.
Die Momente, wo gerade hinter den Kulissen mit einem Gehalt irgendwie verhandelt wird oder so.
Ich hoffe natürlich, dass sie sich vielleicht noch wenigstens für eine Folge irgendwie wieder zusammenraufen und sagen, pass auf, wir wollen jetzt nur für die Zuschauenden noch einen schönen Abschluss liefern und deshalb schlucken wir jetzt mal beide unseren Stolz runter und bringen da noch was zustande. Also ich bin noch nicht völlig hoffnungslos, dass das nicht passiert, aber nur weil die zweite Hälfte der fünften Staffel jetzt noch so offen ist, würde ich auf keinen Fall sagen, guckt euch die Serie nicht an, weil es ist einfach gerade eine Serie, die man gesehen haben muss. Punkt.
Das ist doch ein schönes Fazit, weil ich war jetzt wirklich noch ein bisschen unsicher. Ich habe ja die ersten zwei Staffeln gesehen und ob ich mich jetzt wirklich darauf einlassen soll, das zu schauen. Aber ich finde es halt auch gut. Einfach weil es auch so eine gute Mischung ist aus, das kann ich nebenbei schauen und dann bleibe ich immer so wie mein Vater manchmal auch vor dem Fernseher stehen, mittendrin, wenn ich gerade die Wäsche aufgehängt habe. Und denke, jetzt wird's aber spannend. So in der Art. Also es ist eine wirklich sehr, sehr unterhaltsame Serie. Die Spin-offs werde ich mich jetzt vielleicht auch rein.
Also ich glaube, gerade 1883, das könnte auch so deinen Nerv treffen. Da schau mal rein.
Ja. Na gut, dann wisst ihr jetzt, wie es ist mit Yellowstone. Warum ist das so ein Phänomen? Haben wir euch, glaube ich, ausreichend erklärt. Warum lohnt es sich, das zu schauen? Warum ist die Serie vielleicht auch in Gefahr? Und warum wird es trotzdem noch auf Jahre Content aus dem Yellowstone-Universum geben, weil Taylor Sheridan dann, glaube ich, die Ranch abbezahlen muss, unter anderem. Esther, wo bist du im Internet zu finden?
Mich könnt ihr natürlich bei MoviePilot lesen, unter anderem auch mit vielen Yellowstone-Artikeln, die ich sehr gerne schreibe. Und natürlich als Esther Stroda oder ihr findet mich bei Instagram und Twitter. Wenn ich in Amerika unterwegs bin, auch mit schönen Steppenaufnahmen. Ansonsten auch mit Berliner Natur oder sonstigen Filmsachen bei Instagram und Twitter ist Straw-Star. Genau. Dich, Jenny.
Ja, bei MoviePilot könnt ihr natürlich Artikel von mir lesen. Außerdem bin ich in dem Podcast Wollmilchcast zu hören, den ich mit unserem Kollegen Matthias Hopf in der Freizeit aufnehme. Und bei Twitter findet ihr mich auch einfach als Jenny Jecke. Und bei Letterboxd findet ihr mich auch als Jenny Jecke. Und kann sein, dass ich da auch viele, viele Western schon bewertet habe, weil das eins meiner absoluten Lieblingsgenres. Esther, vielen, vielen Dank.
Danke dir.
Podcast. Wenn ihr mehr von uns beiden hören wollt, dann empfehle ich euch natürlich unseren Band of Brothers Podcast. Wenn ihr nicht genug von Dad Cinema und diesen beiden Streamgestöber Dads hier vor dem Mikro bekommen könnt, dann hört diese Folge. Die ist richtig gut. Ich war dabei. Ich kann es bezeugen. Und
übrigens Dad wie der Vater, nicht Dad wie tot.
Ja, das naja, kommt auf die Figuren in Yellowstone und Band of Brothers an. Und sonst bleibt mir nichts weiter zu sagen, außer drei Worte. Streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von MoviePilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.